Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Das ist ja nun mal ein klares Zeichen eines Sportfachverbandes. Ein bisschen zweifelhaft, könnte man sagen, hat das IOC reagiert.
Ich finde es aber gut, dass WTA-Vorsitzender Steve Simon dann klares Zeichen gesetzt hat und dagegen angeht.
Absoluter Wahnsinn. Also wenn es einen Helden oder eine besondere Persönlichkeit geben würde auf internationaler Ebene, dann meine ich, hätte Kia den Preis verdient.
Aber trotzdem wollte ich an dieser Stelle definitiv nochmal erwähnen, dass man Joachim Löw sehr dankbar dafür sein kann, was er insgesamt geleistet hat. Und das kam in den letzten Monaten, Jahren auch einfach zu kurz.
Weikert selber ist sicherlich ein Mann des Sports und er hat auch in seiner erstklassigen Bewerbungsrede deutlich gemacht, wir als Funktionäre tragen zwar Anzug, wir denken aber Trikot.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Einen schönen guten Tag in die Runde und man mag es kaum glauben, wir sind schon im Schlussmonat Dezember angekommen und das ist ja bekanntlich der Monat, in dem man Rückschau hält und das werden der liebe Lennart und meine Wenigkeit heute und nächste Woche tun. Heute konzentrieren wir uns auf Persönlichkeiten des Sportbusiness und des Sports, aber bevor wir das tun, machen wir wie immer einen Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Und zwar würde ich gerne mit einem Thema anfangen, was sicherlich die ganze Tenniswelt mitbekommen hat und vielleicht auch ein wenig erschüttert hat. Und zwar ist das der Fall, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Peng Shuai. Und zwar ist die asiatische Tennisspielerin, die hatte wohl vor ein paar Wochen auf Twitter gepostet, dass sie ja sexuell missbraucht wurde und zwar vom Vizepräsidenten Zhang Gaoli. Und daraufhin wurde ihr Twitter Account nicht, sondern der Post wurde gelöscht. Im Internet findet man plötzlich über sie nur noch ganz wenige Dinge und sie wurde sogar quasi zwei Wochen oder wird immer noch seit zwei Wochen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, vermisst, aber man weiß halt nicht, was mit ihr ist. Kann sein natürlich, dass sie sich zurückgezogen hat, um sich selbst zu schützen. Vielleicht wird sie auch irgendwo festgehalten, man weiß es halt nicht. Und daraufhin hat die WTA gesagt, sie setzt alle Turniere, die in China stattfinden, aus, weil WTA-Vorsitzende Steve Simon kann das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Sie sagt, ich kann unsere Athletinnen nicht dahin schicken zum Tennisspielen, während wir immer noch nicht wissen, was mit der asiatischen Spielerin Peng Shuai ist. Und das finde ich von der WTA ein super Zeichen, dass man sagt, okay, wir lassen, oder unsere Spieler bedeuten uns was und wir lassen sowas nicht mit uns machen. Die chinesische Regierung hat dafür wenig Verständnis gezeigt und gesagt, sie möchte nicht, dass der Sport politisiert wird. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja, finde ich natürlich sehr schwierig, wie die chinesische Regierung darauf reagiert.
Und vor allen Dingen, das ist ja nun mal ein klares Zeichen eines Sportfachverbandes. Ein bisschen zweifelhaft, könnte man sagen, hat das IOC reagiert. Denn dort gibt es den Hinweis, dass wohl IOC-Präsident Thomas Bach mit ihr gesprochen hat. Man kennt im Internet so ein Bild, wo sie mit ihm, was weiß ich, über Zoom oder was, Kontakt hatte. Und dann hat das IOC mehr oder weniger beschwichtigt. Man hätte ein aufgeräumtes, gutes Bild von dem Gespräch gehabt. Also das IOC hätte das Signal setzen sollen. Jetzt ist es etwas unter Zugzwang und das muss auch sein. Egal, ob jetzt die Vorwürfe stimmen oder nicht, es muss geklärt werden. Und es darf sich eigentlich nicht das wiederholen, was wir mit Christina Timanowskaja ja jetzt bei den Olympischen Spielen in Tokio erlebt haben, dass die in einer Nacht- und Nebelaktion von dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko von der Bildfläche verschwindet. Die Sprinterin musste dann um ein humanitäres Visum in Polen bitten und ist dann mit ihrem Mann Hals über Kopf in der Nebelaktion geflohen. Also so weit darf es mit dem Sport doch nicht kommen.
Definitiv, da sieht man auch wieder, oder es sollte gerade wichtig sein, dass die Verbände ihre Athleten schützen, vor allem auch in so politischen Themen. Und man weiß ja, dass in China auch die Politik oder die Meinungsfreiheit, vor allem auch bei Frauen, nicht so stark ist oder eigentlich, was heißt nicht so stark, könnte man noch extremer formulieren. Aber deswegen ist es wichtig, dass die Verbände ihre Athleten schützen. Deswegen hätte das IOC wahrscheinlich selber reagieren sollen. Ich finde es aber gut, dass WTA-Vorsitzende Steve Simon dann klares Zeichen gesetzt hat und dagegen angeht.
Weißt du, Lennart, und jetzt greifen die Politiker, die Machtpolitiker zu. Wir haben ja gestern gehört, dass Joe Biden erklärt hat, dass man einen diplomatischen Boykott der Spiele in Peking durchführt. Neuseeland, Australien haben auch schon reagiert und entsprechende Absagen adressiert. Das heißt, jetzt übernimmt Politik sozusagen das Zepter, und es hätte gut getan, wenn das IOC als der Anwalt des Sports hätte hier das Heft des Handelns behalten.
Definitiv sieht man wieder, wie eng Sport und Politik tatsächlich zusammenhängen.
Und damit zusammenhängt ist auch, dass wir beim Deutschen Olympischen Sportbund seit Samstag einen neuen Präsidenten haben. Wir wissen, hat sich auch eine Frau, die Präsidentin des Deutschen Fechtbundes, auch beworben. Claudia Bokel ist dann aber gegen Thomas Josef Weikert, wie er genau heißt, mit vollem Namen, nicht zum Zuge gekommen. Also Weikert ist jetzt für ein Jahr der Präsident. Es waren ja vorgezogene Wahlen. Turnusgemäß im nächsten Jahr, im Dezember, finden dann Wahlen statt, wo er für 4 Jahre im Amt bestätigt wird oder nochmal andere Personen ans Ruder kommen. Das finde ich übrigens ganz prima. Das ist eine Art Probejahr. Stell dir mal vor, die neue Bundesregierung würde erstmal ein Jahr mal machen und dann entscheiden wir, ob sie weitermachen können. Ganz interessant. Weikert selber ist sicherlich ein Mann des Sports, und er hat auch in seiner erstklassigen Bewerbungsrede deutlich gemacht, wir als Funktionäre tragen zwar Anzug, wir denken aber Trikot. Und das kann man dem Thomas Weikert auch abnehmen. Er ist ja nun auch Bundesliga-Tischtennisspieler gewesen, war Präsident des Deutschen Tischtennisbundes, Präsident des Tischtennis-Weltverbandes. Der weiß also, was es bedeutet, an der Basis, an der Platte zu stehen sozusagen, aber gleichzeitig auch politisch aktiv zu werden. Und ich denke, es ist ein guter Neuanfang mit ihm möglich, zumal auch das Vizepräsidium nahezu komplett ausgetauscht worden ist zum vormaligen Präsidium. Und da er selber ja Familienrechtler ist, also auf Harmonie in der Familie irgendwo ausgerichtet ist, könnte ich mir vorstellen, dass er auch die große Sportfamilie versöhnt und zusammenführt. Denn einiges ist schon kaputt gegangen.
Das hört sich alles so an, als wäre da mit Thomas Weikert auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen, und wir können auf jeden Fall erwarten oder hoffen zumindest, dass er jetzt das nächste Jahr und dann darauf die folgenden 4 Jahre einen guten Job machen wird.
Man kann diskutieren, ob die Hinführung zu der Wahl richtig war. War die Findungskommission richtig? Gab es wirklich nur 3 Menschen, die aus den 27 Millionen Mitgliedern, die geeignet sind, waren? Wie dem auch sei, er ist jetzt demokratisch gewählt mit fast 90-prozentigem Anteil. Das ist ein klarer Rückenwind. Und jetzt sollte man ihm auch die Chance geben, Flagge zu zeigen, wenngleich er noch kein Programm vorgestellt hat. Also er hat nur gesagt, was er verändern würden wollen, täte. Ein bisschen viel Konjunktiv. Aber wir werden jetzt demnächst mal von ihm auch hören wollen, was ist denn dein Programm?
Da bin ich sehr gespannt. Und jetzt, wir haben es gerade schon angesprochen, es geht um Persönlichkeiten. Er ist eine Persönlichkeit, deswegen hätte er auch, dadurch, dass er jetzt neuer DOSB-Präsident ist, quasi in unseren Rückblick reinkommen können. Aber es war so aktuell, deswegen haben wir es in den Blick auf die Sport-Business-Woche gemacht und gehen daraufhin jetzt aber direkt über zu unserem Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Und zwar, Gerhard, du hast es gerade schon angesprochen, unser erster Jahresrückblick, es ist ja auch schon Dezember, deswegen ist es angebracht, und zwar geht es hier um Personen, Persönlichkeiten. Und zwar haben wir uns gedacht, wir teilen das so ein bisschen auf und gucken einmal auf Personen des vergangenen Jahres, die eine hohe Bedeutung im Sportbusiness haben, das heißt Leute, die quasi im Management sitzen, und gleichzeitig gucken wir uns aber auch an, welche Personen direkt aus dem Sport, also die Sportler und Athleten, welche da eine besondere Bedeutung in diesem Jahr hatten. Und ich würde ganz gerne mit dem Bereich Business anfangen, und da komme ich nicht um ihn herum, und zwar ist es Christian Seifert, der einfach der Chef von der DFL jetzt dieses Jahr oder zum kommenden Jahr nicht mehr der Chef ist, und zwar von Frau Donate Hopfen ersetzt wird. Ja, er ist einfach eine wahnsinnig bedeutende Persönlichkeit in der Sportwelt. Er hat 2020 auch viele Preise bekommen für dieses Konzept, was die DFL vorgelegt hat und mit ihm an der Spitze vorgelegt hat, für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Bundesliga. Und man muss ja sagen, es hat nicht nur dem Fußball oder den Fußball in der Corona-Zeit geholfen oder gerettet, es hat auch vielen anderen Sportarten gerettet, weil viele das Konzept, so wie die DFL es mit ihm erarbeitet hat, quasi ja nicht 1:1, aber auf ihre Sportart und in ihre Bereiche übernommen hat, und das auch international. Das heißt, auch die Premier League im Fußball oder andere internationale Ligen aus anderen Sportarten haben das Konzept, was er erarbeitet hat, quasi übernommen. Deswegen kann man ihm einfach nur ja Danke sagen für die große Leistung, die er für den Sport und das Business getan hat. Als Belohnung quasi dazu noch wurde er jetzt auch zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Sporthilfe anerkannt oder gewählt, und das zeigt auch einfach, ja, was für eine Anerkennung er generell in der Sportwelt auch im Business hat. Und deswegen war es mir extrem wichtig, ihn in diesen Rückblick mit einzunehmen.
Ja, finde ich auch eine ganz tolle Wahl, dass du das hier an Nummer 1 setzt. Vor allen Dingen mit der Betonung, er guckt nicht nur auf sich, nur auf Fußball und nur auf die beiden von ihm zu verantwortenden Ligen, Bundesliga und zweite Bundesliga, sondern er hat immer den Sport im Blick gehabt und das eben mit über, ich glaube, 17 Jahren, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Und es gab bei ihm nur eine Linie, nur eine Richtung bei Umsätzen, bei Erträgen und das ging immer nach oben. Mhm. Und das heißt, er hat also die Ligen wirtschaftlich gemacht, er hat sie stabil gemacht, er hat sie wetterfest gemacht und durch die Pandemie gebracht. Und das finde ich sensationell. Ein ähnlich erfolgreicher und zu lobender Sportmanager ist Marc Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. Warum? Weil er es eben meiner Meinung nach geschafft hat, in einer Sportart, die nicht so sehr von Medieneinnahmen profitiert, trotzdem finanziell auf gesunde Beine zu stellen. Als er angefangen hat, waren in der Geschäftsstelle in Dortmund ungefähr so 20, 30 Personen. Mittlerweile geht es auf 100 zu. Ich glaube, bei 70 liegt man, ja. Und er hat es eben geschafft, auf Events zu setzen, Strukturen zu verändern und das Thema Finanzen zu ordnen und hat jetzt mit der Agenda 25 ein Jahrzehnt des Handballs ausgerufen. Mit anderen Worten, er ist ein Anwalt seiner Sportart und zeigt eben allen, die sich für Handball schon interessieren oder noch interessieren sollen, dass man es langfristig anlegen muss. Von daher ist für mich die Strategie von Schober wert genug, um ihn in unserer Rückschau zu benennen.
Definitiv. Und wir haben letzte Woche auch schon sehr extrem über dieses Thema Handball, auch Deutscher Handballbund, gesprochen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass er auch wirklich eine große Bedeutung hat, warum dieser Handballsport jetzt wieder in Deutschland dieses große Potenzial, wovon wir schon gesprochen haben, mit sich bringt oder noch in Zukunft wachsen kann. Da geht es einfach um eine überragende Strategie, die er ausgearbeitet hat. Deswegen finde ich es auch auf jeden Fall sehr passend, ihn in diesem Rückblick mitzunehmen. Ich möchte gerne den Joachim Löw noch wieder mitnehmen. Jogi, der jetzt dieses Jahr sein letztes Jahr als Bundestrainer ja vollbracht hat, durch Hansi Flick ersetzt wurde. Ich finde es sehr schade, dass bei der Europameisterschaft nicht mehr bei rumgekommen ist. Hätte er sich auf jeden Fall verdient gehabt, weil ich finde, ja, er wurde in letzter Zeit, was den Sport angeht, nicht unbedingt zu Unrecht kritisiert, aber ich hatte das Gefühl, die Verdienste, die er, ich meine, seit 2008 für den deutschen Fußball und die deutsche Nationalmannschaft geleistet hat, die wurden so ein bisschen vergessen. Ich meine, wir sind 2014 Weltmeister geworden, wir sind sehr oft Dritter geworden oder ins Halbfinale gekommen, was überragend war. Er hat eine tolle Marke aufgebaut mit der deutschen Nationalmannschaft und deswegen kam mir das alles zu kurz. Er wurde sehr stark kritisiert. Ich glaube auch, dass es jetzt richtig ist, dass es da einen Wechsel gibt, dass Hansi Flick das jetzt übernimmt. Aber trotzdem wollte ich an dieser Stelle definitiv nochmal erwähnen, dass man Joachim Löw sehr dankbar dafür sein kann, was er insgesamt geleistet hat. Und das kam in den letzten Monaten, Jahren auch einfach zu kurz. Vor allem natürlich nach dieser WM, wo wir in der Vorrunde rausgeflogen sind. Das war natürlich quasi dieser Startschuss, wo Joachim Löw so stark kritisiert wurde.
Genau, als er bei Jürgen Klinsmann noch sozusagen Assistent war, hat er ihm ja auch schon kräftig geholfen, der deutschen Nationalmannschaft der Herren ein neues Gesicht zu geben. Ich hätte mir gewünscht, dass der Abschied und die Würdigung ein bisschen stilvoller gewesen wäre. Also ich persönlich habe das jetzt so nach dem Motto mal kurz rund um das Spiel mal eben die Hände drücken, fertig. Das ist ein bisschen schade und Jogi Löw wird das bestimmt wegstecken. Das ist so sein Naturell, dass er das nicht in sich hineinfrisst. Aber ich muss auch sagen, es ist jemand, der eben einen langen Atem hatte. Und wenn man bedenkt, dass er eben nicht nur als aktiver Sportler, Fußballer erfolgreich unterwegs war, sondern eben auch als Bundestrainer über einen so langen Zeitraum, das verdient einfach eine Würdigung und eine Verbeugung vor Joachim Löw.
Definitiv. Und ich finde auch cool, dass er selber gesagt hat, okay, ich bin jetzt kein Nationaltrainer mehr, das heißt, ich werde mich jetzt zurücklehnen und nichts mehr machen, sondern er hat ja auch gesagt, ich kann mir auch vorstellen, noch irgendwo wieder Vereinstrainer oder so zu werden. Deswegen kann es gut sein, dass Joachim Löw irgendwann nochmal auf der Trainerbank sitzen wird. Ich bin gespannt.
Meinst du wirklich?
Keine Ahnung. Ich habe es gehört, dass er das auf jeden Fall nicht ausschließt. Und ich bin gespannt, ob das der Fall sein wird. Weiß ich nicht, vielleicht kommt er ja zu Schalke oder so.
Wir merken uns mal für den nächsten Jahresrückblick oder für den dann kommenden Jahresrückblick vor.
Na? Definitiv.
Jetzt haben wir drei Männer genannt. Nicht, dass wir keine Frauen kennen würden, die im Sportbusiness sehr erfolgreich sind. Aber wir würden doch gerne eine noch ins Gespräch bringen. Und zwar mit Petra Sörling, eine Schwedin, die erste Präsidentin des Weltverbandes des Tischtennissportes. ITTF ist die offizielle Bezeichnung. Und sie folgt eben jetzt Thomas Weikert, der bei uns DOSB-Präsident geworden ist. Da hat man also einen guten Staffelstabübergabe gefunden. Im November diesen Jahres ist sie das geworden. Und ich denke, es tut dem Tischtennissport gut, dass man hier eine ausgewiesene Sportfunktionärin an der Weltspitze hat, die in ihrem Privatleben in einer Immobilienfirma leitet. Und ich glaube, wir werden noch mehr Frauen an der Spitze von Weltverbänden erleben.
Vor allem, es wird jetzt immer mehr. Wir haben gerade schon gesagt, Christian Seifert wurde durch Frau Donata Hopfen ersetzt. Jetzt die Frau Petra Sörling im ITFF oder ITTF. Mhm. Und man sieht, die Frauen gewinnen auch im Sportbusiness in der Führungsetage immer mehr an Bedeutung. Und deswegen ist es auch ein super Zeichen, dass sie das dort übernimmt. Ich würde sagen, wir haben jetzt 4 Personen aus dem Business. Lass uns mal Richtung Sport gucken. Mhm. Und da würde ich gerne den Alexander Zverev erwähnen. Der hat nämlich ein sportlich grandioses Jahr hinter sich bei Olympia, super abgerissen. Was mir aber besonders wichtig ist, ich fand, in den letzten Jahren, er war immer so, er war nicht so der Sympathieträger, hat immer, ich weiß nicht warum, ich kann nicht mal sagen warum, aber er wirkte nie so sympathisch, er wirkte egoistisch, natürlich sehr verbissen für seinen Erfolg, was ja auch als Sportler gut ist, aber wenn ich das jetzt mal mit Roger Federer oder so vergleiche, der auch super ehrgeizig, aber einfach ein Sympathieträger. Dieses Jahr hat sich das so ein bisschen gewendet. Ich will nicht sagen, dass Alexander Zverev jetzt der sympathischste Sportler der Welt ist oder so, aber er hat echt, gute Zeichen gesetzt. Er wirkte viel sympathischer, hat auch mit Niederlagen gelernt umzugehen. Deswegen finde ich auch, dass er sowohl sportlich ein überragendes Jahr als auch in seiner Persönlichkeit gewachsen ist und ein wirklich gutes Jahr hinter sich hat, was ihm auf jeden Fall dazu berechtigt, in diesem Rückblick dabei zu sein.
Jawohl. Und auf der Frauenseite wollen wir durchaus mit Annika Schleu, eine Frau, in den Fokus unserer Rückschau nehmen. Denn Annika Schleu ist schon eine der erfolgreichsten 5-Kämpferinnen in Deutschland. Ich weiß nicht, bei wie vielen Weltmeisterschaften sie Gold gewonnen hat, aber es müsste ein halbes Dutzend sein. Genauso wie bei Europameisterschaften. Nicht zuletzt auch eben Platz 4 bei Olympischen Spielen 2016 in Rio. Aber jetzt bei den Olympischen Spielen in Tokio ist sie eben beim Fünfkampf mit ihrer Trainerin Kim Reisner in die Negativschlagzeilen gekommen, weil eben dieses berühmte Hau drauf, nicht nur dazu geführt hat, dass sie den Wettkampf nicht hat abschließen können, sondern es hat weitreichende Konsequenzen gehabt. Denn wie wir auch schon berichtet haben, hat der Weltverband des modernen Fünfkampfes gesagt, dieses Thema Reiten wird aus dem Programm genommen. Sie haben noch nicht gesagt, durch welche Sportart es ersetzt wird. Aber insofern wird Annika Schleu sozusagen eine Galionsfigur für etwas sein, wie eine ganze Sportart sich ändert.
Finde ich super interessant. Das ist natürlich eine super negative Schlagzeile, was auch sicherlich dem Image, vielleicht auch dem IOC bei Olympia nicht gut getan hat, ne? Dass wir solche Athleten haben, die solche Sprüche raushauen und diese Tierquälerei bei den Pferden, das wurde öfter angesprochen. Und man sieht, ich will jetzt nicht mal Kleinigkeit sagen, aber ein so ein Spruch, was sehr auch teilweise in der Öffentlichkeit auswirken kann, dass jetzt sogar die ganze Sportart Fünfkampf revolutioniert wird, kann man ja so sagen. Und deswegen also definitiv erwähnenswert für diesen Rückblick und ganz sicher keine positive, sondern eine sehr negative Schlagzeile. Was auch negativ oder ich will es nicht mehr negativ sagen, aber auf jeden Fall die Sportwelt erschüttert hat, war bei der Europameisterschaft natürlich die Situation mit Christian Eriksen. Und das wollten wir auch einfach erwähnen, hier im Zusammenhang mit Simon Kjær, der da quasi auch dann als Nationalheld gefeiert wurde, wie er reagiert hat, wie er vorangegangen ist. Waren wirklich schlimme Bilder, die da entstanden sind, als Eriksen da am Boden lag und wiederbelebt werden musste. Mit der Thematik finde ich auch super krass, dass er jetzt auch in Italien gar nicht mehr spielen darf bei Inter, weil das gegen die Vorschriften spielt, mit Defibrillator oder so im Herzen zu spielen. Also das hatte schon weitreichende Folgen, hat die Sportwelt und die Fußballwelt zu dem Zeitpunkt sehr erschüttert und man sollte das auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Und Simon Kjær, der hat gesagt, ich will dir nicht als Held wegen, das war für mich selbstverständlich, ist ein guter Freund von mir, ich musste irgendwie reagieren, auch wie die ganzen anderen Spieler reagiert haben, die dann einen Kreis um ihn gebildet haben. Da ist die Sportwelt richtig nah zusammengerückt und dann wurde auch nochmal deutlich, okay, klar, es ist hier ein tolles Event, Europameisterschaft, wir wollen Fußball spielen, aber es gibt im Leben deutlich wichtigere Sachen und das fand ich, wurde in der Szene...
Und Lennart, was hat die UEFA gemacht? Ja. Spielunterbrechung, Mund abwischen, weiterspielen.
Weitermachen, Hauptsache, das wird alle mit der Kohle wahrscheinlich klappen. Ne?
Also es ist wirklich unwahrscheinlich. Ich meine, ich kann es mir schlecht vorstellen, aber ich versuche mich mal hineinzuversetzen in die Spieler. Ne? Du bist bis zu den Haarspitzen mit Adrenalin voll, du gibst da Vollgas. Dann passiert was, du bist voll auf den Sport konzentriert und dann auf einmal kommt der Kehr und schaltet um von Sport auf Mensch, sage ich mal, und bietet auch der Freundin von Eriksen Halt und Zuversicht und rettet dieses Leben. Absoluter Wahnsinn. Also wenn es sozusagen einen Helden oder eine besondere Persönlichkeit geben würde auf internationaler Ebene, dann meine ich, hätte Kehr den Preis verdient.
Definitiv. Und er wurde zu Recht auch dadurch oder in der Öffentlichkeit auch wirklich als tolle Persönlichkeit gefeiert.
Ja. Ja, eine weitere Person, die wir aus der Sicht von Sportlerinnen und Sportlern benennen wollen, ist Mick Schumacher. Mick Schumacher hat meiner Meinung nach es eben geschafft, sich langsam in die wahrscheinlich viel zu großen Fußstapfen des Vaters hineinzubegeben. Aber wenn man einfach mal bedenkt, es ist eine kontinuierliche Entwicklung. Ne? 2018 gewann er die Formel-3-Meisterschaft, 2020 die Formel-2-Meisterschaft, 2021, also in diesem Jahr, fährt er jetzt eben in der Formel 1, ist jetzt zwar Platz 18 von 21 Startern, aber man lässt ihn in Ruhe, was ich ganz super finde. Es ist also kein Superhype, was macht er, wie geht es und wie geht es seinem Vater, was macht die Freundin. Dieses Ganze drumherum, das hat man ihm wirklich erspart. Und ich glaube, das tut ihm gut und das tut dem Motorsport gut, weil ich glaube, soweit ich ihn kennengelernt habe, natürlich nur über die Medien, über das Fernsehen, ist das ein super sympathischer Mensch, ein toller Sportsmann. Und wir werden sicherlich von ihm noch viel erleben können.
Da gehe ich auch stark von aus und ich finde es auch, das ist immer eine Gefahr, ne? Wenn du als Sohn einer so riesigen Sportpersönlichkeit natürlich in dieselbe Sportart reinwächst, dann ist natürlich immer die Gefahr, dass du sofort verglichen wirst. Und man kann nur hoffen, dass es so ruhig um ihn bleibt, dass er die Zeit kriegt, sich wirklich zu entwickeln. Und ich glaube, dann hat er auch tatsächlich das sportliche und auch das menschliche Potenzial, ein großer Sportler in der Formel 1 zu werden.
Und deshalb ist an der Spitze der Formel 1 im Moment es eher ein bisschen ambivalent. Ne? Manche mögen Hamilton, andere sagen, Rennmaschine. Manche mögen Verstappen, andere sagen, was für ein Rüpel auf der Straße. Also an der Spitze ist, glaube ich, die Entscheidung, wen findet man sympathischer, wesentlich diskrepanter. Wenn man fragt, was haltet ihr von Mick Schumacher, da dürfte ich mir vorstellen, das geht an 100% sympathisch.
Definitiv. Was glaube ich, ich kann es nicht belegen, aber was glaube ich auch an 100% Sympathie geht, ist Timo Boll.
Ah ja.
Die absolute Tischtennislegende in Deutschland. Und der ist auf jeden Fall auch erwähnenswert, weil er, das fand ich ganz lustig, klar, Olympia, er hat es wieder leider nicht geschafft, seine Einzelmedaille zu bekommen, aber so ein großer Sportler, etliche WM- und EM-Titel, auch mit dem Team schon Olympiamedaillen gewonnen. Und er ist jetzt 40 Jahre alt und wurde gefragt, ja, wann wollen Sie denn mal aufhören oder wollen Sie jetzt aufhören? Und er hat gesagt, mit 40 doch nicht. Ich glaube eher, dass mein Körper meine Karriere beendet. Also der hat auf jeden Fall auch noch Spaß daran und ich weiß nicht, ob er es noch 3-4 Jahre macht, aber vielleicht wird es ja irgendwann was nochmal mit seiner Einzelmedaille. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, hätte diese große Persönlichkeit im Tischtennissport sich sicherlich verdient.
Bin ich ganz deiner Meinung. Und zum einen führt er ja auch den erfolgreichsten Sportverein Deutschlands. Das ist nicht Bayern München, sondern Borussia Düsseldorf. Die haben wesentlich mehr nationale und internationale Titel, auch mit Timo Boll gewonnen. Und das ist auch eher ein zurückhaltender, nicht schüchterner, aber zurückhaltender Mensch. Wirklich ein kluger Taktiker, ein Sportsmann durch und durch. Und wenn man bedenkt, mit 40 Jahren jetzt bei der Weltmeisterschaft in Houston noch mit starker Bauchmuskelverletzung angetreten und hat sich da durchgekämpft, ist unfassbar, was dieser Mann leistet und wirklich auch weltweit in China wahrscheinlich bekannter ist, wie man so schön sagt, wie Kaiser Franz oder wie ein anderer. Es ist ein guter Botschafter des deutschen Sports in der Welt.
Definitiv. Und er tut dem deutschen Tischtennis richtig, richtig gut. Und man kann nur hoffen, dass er auch noch lange dabei bleibt. Gut, wir haben jetzt schon ein paar Personen erwähnt. Ich würde sagen, wir wollen natürlich an unserem klassischen Vorgehen hier nichts ändern. Ich sehe schon, du grinst. Wir gehen nämlich über zu den drei klassischen Fragen.
Drei Fragen an Gerhard.
Genau, und die sind natürlich wie immer aufs Thema der Woche und daraufhin auch auf Persönlichkeiten, Personen gebunden. Deswegen würde ich dich ganz gerne mal als erstes fragen, wer ist denn dein Held des Jahres 2021?
Held des Jahres. Okay, Kia hatten wir erwähnt, das will ich jetzt nicht unbedingt wiederholen. Aber vielleicht möchte man das nicht festmachen an einer einzelnen Person, sondern für mich ist wirklich jetzt nicht Fishing for Compliments, aber die Ehrenamtler in den 90.000 Sportvereinen. Das ist für mich in der Pandemie immer noch der Held, die Säulen, die den organisierten Sport aufrechterhalten. Wir hatten ja jetzt am 5. Dezember Tag des Ehrenamtes. Da hat man nochmal darauf aufmerksam gemacht, was die für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, nicht nur im Sport, leisten. Von daher würde ich die Antwort nicht mit einer Person bezeichnen, sondern jeder, der ehrenamtlich im Sport aktiv ist.
Ja gut, kann ich dir zustimmen, wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber finde ich eine sehr gute Antwort. Genau die Gegenseite, deine Skandalperson, fällt dir da jemand ein?
Boah, Skandalperson, es gibt unendlich wahrscheinlich viele kleine Skandale. Wir haben ja schon Herrn Lukaschenko genannt. Also nein, würde ich diesmal, wenn du erlaubst, die Antwort schuldig bleiben. Ich wüsste jetzt keine Skandalperson, die jetzt so verwickelt ist in Wettskandale oder Betrug, Bestechung. Nee, wüsste ich nicht.
Ich wusste, dass irgendwann der Tag kommt, wo du eine Frage nicht beantworten kannst. Heute ist es soweit. Ja, okay, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr rausreden. Und fällt dir denn vielleicht auch ein Newcomer des Jahres ein?
Newcomer. Ah, da würde ich die Frau Donata Hopfen nennen. Die hat man ja eingangs ja schon erwähnt als die neue Geschäftsführerin der Deutschen Fußballliga, der DFL. Da würde ich schon sagen als Newcomer, weil die ja nun mal direkt mit Fußball oder Sport keine Vorerfahrung hat. Sie kommt ja vom Beratungsunternehmen Accenture, wo sie im Jahre 2000 angefangen hat. Und aktuell eben beim Medienkonzern Axel Springer unterwegs ist, insbesondere bei dem Digitalgeschäft von Bild und schließlich von der gesamten Verlagsgruppe der Bild-Gruppe. Von daher glaube ich, das wird eine Newcomerin sein. Man hat ja nur mitbekommen, dass sie es werden soll, ansonsten ist es ganz still um sie geworden. Ich bin mal gespannt, ob sie mit einem Knall und Peng im Januar anfängt, hier ihre Regierungserklärung abzugeben, wie sie die DFL in Zukunft führen will.
Ja, bin ich sehr gespannt. Ich muss auch zugeben, finde ich ein gutes Beispiel für Newcomer, weil ich kannte sie vorher gar nicht. Also deswegen finde ich es sehr passend. Gut, du hast die drei Fragen überstanden, auch wenn du diesmal einmal einer gehakt hast ein bisschen. Aber alles gut, lassen wir so stehen. Wir hoffen natürlich, euch hat der erste Rückblick dieses Jahres gefallen, was Persönlichkeiten angeht. In der nächsten Woche wird es dann eher um Geschehnisse gehen, die passiert sind. Und wir hoffen, da schaltet ihr auch wieder ein, hört uns zu und abonniert uns auch weiterhin, bewertet uns, schreibt uns auch vielleicht, wenn ihr jetzt schnell reinhört, auch gerne Themenvorschläge. Wenn ihr wollt, dass wir irgendwas für den Jahresrückblick nächste Woche oder so berücksichtigen, meldet euch gerne bei uns an sport@ist.de oder auch über unsere Facebook- und Instagram-Kanäle. Wir freuen uns und hoffen, dass ihr nächste Woche dabei seid und sagen bis dann. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.